Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Mit Christian Grasse, hallo. Breitband ist ja nicht nur der Name dieser Sendung, sondern auch die Bezeichnung für einen Zugang zum Internet mit verhältnismäßig hoher Datenübertragungsrate, so steht es in der Wikipedia. Wer zu viel im Breitbandnetz unterwegs ist, der soll nun aber ausgebremst werden. Die neuen Flatrate-Tarife der Telekom sehen das vor und haben damit eine riesige Diskussion losgetreten. Wir schauen uns heute an, welche Auswirkungen dieser Vorstoß auf das Internet, wie wir es kennen, haben könnte. Außerdem diskutieren wir über die Neujustierung des Magazins Der Spiegel und über das US-Online-Magazin Huffington Post, das nun doch nach Deutschland kommt und den hiesigen Online-Medienmarkt umkrempeln will. Zum Ende der Sendung gibt es dann noch eine amüsante Geschichte aus der Gaming-Szene. Wir werden erfahren, wie kreativ Entwickler eines Computerspiels mit illegalen Downloads umgehen. Und Musik gibt es natürlich auch, eine bunte Mischung aus Hip-Hop, Funk und atmosphärischem Elektro. Damit geht es auch direkt los. Das Netlabel Bad Panda Records feierte am vergangenen Montag seine 200. Veröffentlichung. Lasers, ein portugiesischer Elektronikmusiker, bekommt die Ehre. Seed heißt seine brandneue Download-Single. Was haben mitteleuropäische Sperlingsvögel mit der deutschen Telekom zu tun? Na, erstmal nicht wirklich viel. Wenn man aber dieser Tage ins Netz schaut, dann werden zumindest beide in einem Atemzug genannt. Aus der Telekom wurde nämlich diese Woche die Drosselcom. Der Grund, Europas größtes Telekommunikationsunternehmen hat in dieser Woche neue Flatrate-Tarife für die Internetnutzung im Festnetz eingeführt. Wer viel surft, wird abgebremst bzw. gedrosselt. Das heißt, Internetverkehr ist nicht gleich Internetverkehr. Zwar soll die Drosselung laut Telekom erst ab 2016 greifen. Die Auswirkungen auf unser aller Internet könnte jedoch gravierend sein, meinen Kritiker. Gleich sprechen wir darüber mit der Informatikerin Konstanze Kurz. Vorher aber Moritz Metz über die geplanten Tempolimits auf der Datenautobahn.
Früher, da nannte man das Internet noch Autobahn. Doch die Wege zu den unendlichen Weiten des WWW, die eine Schlagertruppe bereits im Jahr 1996 besang, sie könnten jetzt wieder Tempolimits und Schlagbäume kriegen. Normalerweise werden im Internet alle Datenpakete so schnell weitergeleitet, wie es nur geht, egal was drinsteckt. Das ist Netzneutralität. Alle Pakete werden neutral behandelt.
Diese Netzneutralität.
Die Deutsche Telekom AG hat den Begriff Netzneutralität nun bis in die Fernsehnachrichten katapultiert.
Wer viel surft, wird bald gebremst, jedenfalls als Telekom-Kunde.
DSL-Internetzugänge der Telekom sollen nach Nutzung einer gewissen Datenmenge verlangsamt werden. Bereits nach ein paar HD-Spielfilmen in einer Online-Videothek wäre bei manchen Tarifen die Grenze erreicht. Und es ginge bis zum Monatsende mit extrem verminderter Geschwindigkeit weiter. Internet aller 90er. auch wenn sich viele über diese geplanten Drosselungen ärgern. Ein Problem für die Netzneutralität sehen Kritiker eher in einem Randaspekt, der bezahlten Bevorzugung bestimmter Angebote im Datenfluss.
Das ist der absolute Hammer!
Entertain, das Komplettpaket aus Fernsehen, Telefon und Internet ab 39,95 im Monat.
Die Telekom betreibt ein eigenes internetbasiertes Fernseh- und Videoangebot T-Entertain. Dessen Nutzung soll im neuen Tarif nicht auf das verbrauchte Datenvolumen angerechnet werden und liefe weiter schnell. Auch wenn der Zugang eigentlich schon gedrosselt wird und die Videostreams von Diensten wie YouTube oder Zattoo nur noch vor sich hinruckeln. Die Daten der Konkurrenz werden also indirekt diskriminiert.
Der erste Flat-Tarif inklusive Spotify Music Flat ab 29,95.
Auch ein spezieller Telekom-Deal mit dem Musikstreaming-Anbieter Spotify läuft abseits vom Traffic-Fallbeil, was wiederum andere Musikstreaming-Dienste wie Simfy oder Napster benachteiligt. Natürlich könnten diese Firmen der Telekom jetzt auch etwas zahlen, um bevorzugt behandelt zu werden. Da zeigte sich der Ex-Monopolist zuletzt ganz offen. Das Netz ist jedenfalls schon lange nicht mehr so offen und neutral wie in seinen Kindertagen. Der Internetanbieter Kabel Deutschland bremst beispielsweise File-Sharing-Dienste. Und der Social-Media-Riese Facebook bezahlt Handynetzbetreiber weltweit dafür, dass seine Seiten kostenlos angesurft werden können. Und vergrößert so sein Monopol. Und die gute alte Datenautobahn? Sie droht differenziert zu werden. Zwischen Feldwegen und mautpflichtigen Schnellstraßen.
So ist zumindest die Befürchtung Moritz Metz über die beunruhigenden Entwicklungen hin zu einem möglichen Zwei-Klassen-Internet. Über die Tarifänderungen im Festnetz-Internetbereich und die möglichen Folgen für das Netz habe ich vor der Sendung mit Constanze Kurz gesprochen. Sie ist Sprecherin des Chaos Computer Clubs, Projektleiterin am Forschungszentrum Kultur und Informatik an der HTW Berlin und sie nahm als Sachverständige der Internet-Enquete auch an Verhandlungen über Netzneutralität teil. Worin liegt eigentlich das Hauptproblem für die Netzneutralität, wenn man sich die neuen Telekom-Tarife anschaut, die, nochmal zusammengefasst, Nutzer ab einem festgelegten Datenvolumen ausbremsen wollen, es sei denn, sie zahlen drauf.
Ich glaube, der Streit dreht sich insbesondere darum, ob überhaupt das Prinzip der Netzneutralität hier verletzt ist. Die Telekom argumentiert ja, es gehe gar nicht um die Netzneutralität, denn das normale Internet, was sie anbietet und dieser Dienst T-Entertain oder andere Dienste, die jetzt bevorzugt werden sollen, die seien gar nicht Teil des Netzes. Also die sind irgendwie getrennt und deshalb würde sie auch die Netzneutralität nicht brechen. Daran kann man natürlich zweifeln. Vor allen Dingen dreht sich es aus meiner Sicht um die Frage, ob hier ein Unternehmen, das im Festnetzbereich ja eine übermächtige Marktposition hat, seine Marktmacht ausnutzt. Und darum dreht sich, glaube ich, auch der Aufschrei, der gerade durch die Netze rollt.
Viele ärgern sich darüber, dass eben die Telekom eigene Dienste aus der Traffic-Zählung raushalten will. Andere sollen dafür zahlen. Datenintensive Dienste wie zum Beispiel Videoportale könnte man sich da natürlich vorstellen. Man könnte jetzt sagen, es ist ja ein ziemlich cleverer Schachzug der Telekom, weil die Drosselung ist ja damit fast schon so eine Art trojanisches Pferd, um das Ziel zu erreichen, was man ja eigentlich schon immer gerne wollte. Also Geld von den großen Anbietern, die viel Traffic erzeugen.
Ja, es ist eine mehrschichtige Strategie, die sicherlich aus Sicht der Telekom auch ökonomisch ziemlich viel Sinn ergibt. Sie möchte einfach bestimmte Dienste stärker monetarisieren. Denn die Telekom ist anders als in der Wahrnehmung ja längst nicht mehr nur ein Telekommunikationsanbieter, sondern auch ein Inhalteanbieter. Und hier liegt natürlich auch in gewisser Weise die politische Frage, die sich stellt. Soll man also in Zukunft überhaupt zulassen, dass ein Unternehmen gleichzeitig Transporteur und Inhalteanbieter ist? Eine andere Frage ist natürlich, ob die Unternehmen, die Wettbewerber der Telekom sind, aber viel kleiner im Festnetzbereich, danach ziehen werden. Die Telekom hat da natürlich wieder mal eine große Dominanz. Die Inhalte, die jetzt bevorzugt werden, sind natürlich auch nur der Anfang. Die Telekom hat ja auch bereits angekündigt, dass sich Unternehmen an sie wenden können, spezielle Verträge machen können. Und hier wird natürlich eine Tür geöffnet, die sehr viele Nutzer im Internet sehr gerne wieder schließen würden.
Wenn man diese Debatte etwas höher aufhängt, das klang gerade auch schon so ein bisschen an, dann geht es ja auch darum, ob das Internet jetzt ein rein kommerzieller Dienst ist oder auch sowas wie eine öffentliche Infrastruktur sein sollte, sein kann. Wie sieht denn da derzeit Ihrer Meinung nach die Balance aus und wie wird sie sich nach diesem Vorstoß der Telekom eventuell verändern?
Die Netze sind natürlich heute auch schon sehr stark kommerzialisiert, ohne Frage. Und auch nicht nur in dem Bereich, welche Unternehmen mit den Endkunden Verträge machen, sondern natürlich auch auf den Ebenen dazwischen. Wir reden ja als Endnutzer in der Regel über die Unternehmen, mit denen wir Verträge haben. Aber dazwischen gibt es ja auch noch Backbone, Backhaul, das heißt das Internet, wo die verschiedenen Anbieter untereinander Verträge haben. Also die Kommerzialisierung ist da ohnehin weit fortgeschritten. Die Frage ist, ob man zulässt, dass ein dominantes Unternehmen, dessen Infrastruktur übrigens auch noch die Bevölkerung bezahlt hat, so stark eingreifen kann in diesem Markt, von sich aus die Bedingungen setzen kann. Ich denke, das Ansinnen, dass auch der Zugang zum Netz viel stärker gemeinwohlorientiert reguliert werden sollte, den haben wir in anderen Märkten gesehen, bei der Energie, beim Wasser, beim Strom. Also ich denke, da sollte man hier ähnlich rangehen. Ich glaube schon, dass dieser Vorstoß der Telekom jetzt auch einen gewissen Schreck verursacht hat in der Politik. Denn bisher war ja eigentlich unter den Marktgläubigen in der Regierung immer so, der Markt wird es schon richten. Jetzt haben sie gemerkt, dass die Telekom in dem Markt, den sie dominiert, nämlich im Festnetzbereich, sehr wohl ihre Marktmacht auch ausspielen kann.
Es gibt ja technische Stellschrauben, es gibt wirtschaftliche Stellschrauben und politische Stellschrauben. Könnten Sie die mal für uns beschreiben? Also wie kann man sozusagen der wachsenden Problematik, dass natürlich mehr Datenverkehr im Netz stattfindet, der auch ständig weiter wächst, wie man dem so Herr werden kann, was da sinnvoll wäre?
Ja, die Legende davon, dass wir so unglaubliche Kapazitätsengpässe haben, die zieht sich jetzt natürlich durch die Presse. Wenn man aber mal schaut auf die Strukturen und wie sich die Anbieter auch untereinander und in ihrem Ausbau der Telekommunikations- und der Strukturen in den letzten Jahren aufgestellt haben, ist diese Rede von den Kapazitätsengpässen zu hinterfragen. Zumindest in dem Bereich, was man Backbone oder Backhaul nennt, kann man von einem Kapazitätsengpass nicht sprechen. Es ist eine Kalkulationsfrage, die die Telekom hier aufwirft. Und die Bundesnetzagentur hat ja dann in den letzten Monaten, ist ja gerade im April erschienen, mal einen Breitbandtest mit der Bevölkerung gemacht und hat einfach mal auch gemessen, wie viel ist denn wirklich der Upload und der Download. Und da kommt man schon zu dem Ergebnis, dass diese behaupteten Kapazitätsengpässe im Prinzip eher von der PR-Abteilung der Telekom kommen. Denn die Telekommunikationsunternehmen haben sehr wohl vorgesorgt und haben auch langfristig schon die steigenden Mengen des Datenverkehrsvolumens antizipiert, selbstverständlich. Wir reden heute von großen Zahlen. Am größten deutschen Internetknoten haben wir in der Spitze 1,2 Terabyte pro Sekunde. Aber ausgebaut ist der Knoten bereits für 40 Terabyte pro Sekunde.
Also da ist noch Platz nach oben.
Da ist sehr wohl noch Luft nach oben. Das ist ja gerade das Geschäft.
Kommen wir nochmal konkret auf die politischen Möglichkeiten, was Netzneutralität angeht. Angenommen, in Deutschland würde jetzt Netzneutralität bestätigt werden, würde festgeschrieben werden gesetzlich. Ja, was für einen Sinn hat so eine Regelung auf einer nationalstaatlichen Ebene, wo das doch Netz eigentlich, wie dieses Wort schon sagt, ein internationales Netzwerk von Computern ist?
Das ist aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Maßnahme. Es gibt ja auch schon einige europäische Länder, die das festgeschrieben haben. Denn die Infrastruktur ist eben zumindest physikalisch, also wo die Server und die Leitungen tatsächlich sind, natürlich national. Und letztlich geht es natürlich auch um Grundrechte. Wir reden also über die Fragen der Meinungsfreiheit. Wir müssen halt hoffen, dass die Politik so klug ist, die dominierenden Anbieter, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, die ja in der Regel aus den früheren Staatsunternehmen hervorgegangen sind, so regulieren, dass sie diesen Markt nicht abwürgen und nicht die Dominanz noch verfestigen. Und ich glaube, dass es dann zu solchen Marktverzerrungen sehr leicht kommen wird und dass die Anbieter, die heute Telekommunikationsanbieter sind, in Zukunft halt auch Inhalte anbieten und damit natürlich die Meinungsfreiheit ganz klar strangulieren können.
Vielen Dank für das Gespräch, Konstanze Kurz. Falls Sie noch mehr zum Thema wissen möchten, wir haben auf unserer Internetseite ein zusätzliches Interview mit Dr. Simon Schlauri veröffentlicht. Der Schweizer Rechtsanwalt ist Experte für Netzneutralität und Privatdozent an der Universität Zürich. Er hat uns unter anderem erklärt, warum Eingriffe in die Netzneutralität nicht zwangsläufig zu verteufeln sind. Wie gesagt, auf breitband.deradio.de nachzuhören. Und dort finden Sie natürlich auch die Musik. Die Through Nature EP von Deep. Through Nature. Im vergangenen Sommer debütierte der holländische Beatmacher mit seiner Daydream-EP beim Dusted Wax Kingdom Netlabel. Jetzt meldet er sich mit entspannt jazzigen Hip-Hop-Sounds zurück. Through Nature heißt nicht nur der eben gehörte Song, sondern auch seine neueste EP, die auf Instrumentalklänge limitiert den Summer-Vibe, also die Sommerstimmung, transportieren soll. Links zum knapp 50 Megabyte großen ZIP-File finden Sie wie immer auf breitband.deradio.de. Ja, und wer weiß, vielleicht müssen wir alle bald ganz genau darauf achten, was und wie viel wir aus dem Netz herunterladen. Was es im Monat kostet, einen Internetanschluss zu haben, das sieht ja jeder auf seinem Kontoauszug. Aber was kaum jemand weiß, ist, wie sich diese Kosten zusammensetzen. Wie teuer ist es für einen Internetprovider, wenn Nutzer ein Gigabyte Daten aus der Leitung zieht oder ins Netz hochlädt? Dieser Frage ist Jochen Dreier nachgegangen.
Mein Internet kommt aus der Wand. Von einem Anbieter, an den ich jeden Monat ca. 40 Euro zahle. Ich nutze das Internet recht stark, komme durchaus auf 50 GB Datenverkehr im Monat. Das sind dann also umgerechnet ca. 1,20 Euro pro Gigabyte. Ist das jetzt viel oder ist das wenig? Und kostet es wirklich so viel, Daten durch das Netz zu schicken? Für die Antworten auf diese Fragen müssen verschiedene Faktoren einbezogen werden.
When you use the Internet, what happens?
Das Internet ist ein Zusammenschluss aus vielen verschiedenen Netzwerken, die gegenseitig Daten austauschen. Etwa die Rechnernetzwerke von Universitäten, Wikipedia oder der Suchmaschine. Die Informationen dieser Anbieter werden über Glasfasernetze und Knotenpunkte untereinander verteilt. Diesen großen Verbund nennt man Backbone. Dieses Rückgrat des Internets zieht sich mit dicken Glasfaserkabeln über die ganze Welt. Dazu gehören die Seekabel, aber auch die großen Datenautobahnen, die die Städte in Deutschland verbinden. Dafür wurden einmal Rohre und Kabel verlegt und bis auf ein wenig Wartung ist der Backbone dann ohne Folgekosten. Anfangs gab es in Deutschland nur einen Anbieter, der diese Kabel gelegt und besessen hat, die Telekom. Heute haben auch andere private Unternehmen Anteil an dieser Infrastruktur. An sie zahlt der jeweilige Nutzer Miete, sagt Simon Kissel, Geschäftsführer des Business-Router-Herstellers Viprinet.
Wenn man jetzt quasi die Nutzungsdauer von so einem Backbone-Net mal über ein paar Jahrzehnte umlegt und schaut, was sagt der freie Markt dazu, dann zahlt man für so ein Gigabyte umgerechnet auf jeden Fall deutlich weniger als einen Cent.
Unter einen Cent für einen Gigabyte Daten über das Backbone-Netz? Selbst wenn man jetzt noch großzügig Personal und Sachkosten seines gewählten Internetproviders dazurechnet, steht am Ende doch immer noch ein sehr hoher Preis auf der Rechnung. Doch hier kommt wieder die Deutsche Telekom ins Spiel. Ihr gehören nämlich fast alle Telekommunikationsleitungen zu den Endkunden in Deutschland. Genauer gesagt, das Kupferkabelnetz, das zu Zeiten der Bundespost von Steuergeldern finanziert wurde. Diese Strecke also, die umgangssprachlich die letzte Meile genannt wird, ist die Teilnehmeranschlussleitung TAL. Diese muss von anderen Internetanbietern von der Telekom gemietet werden. Diese Gebühren werden von der Bundesnetzagentur festgelegt. Momentan kostet eine Teilnehmeranschlussleitung monatlich rund 10,20 Euro. Das klingt nicht nach viel Geld, in fast allen anderen europäischen Ländern liegt diese Gebühr aber unter 9 Euro.
Mit dem aktuellen Kupfernetz in Deutschland, das muss man auch ganz klar sagen, macht die Telekom mehrere Milliarden Gewinn in jedem Jahr.
Auch diese Miete wird auf mich, den Endkunden, umgelegt. Noch einmal zurück zum Backbone, dem Rückgrat des Netzes. Zu ihm gehören eben nicht nur die großen Leitungen, sondern auch die Knotenpunkte, die sogenannten Internet Exchange Points. Der größte in Deutschland und einer der größten der Welt ist in Frankfurt, der D6. Finanziert wird der Knoten durch die teilnehmenden Netzwerke selbst. Sie zahlen einen Mitgliedsbeitrag im niedrigen vierstelligen Bereich, der die Infrastruktur erhält, über die dann alle Teilnehmer frei Daten austauschen können. Das nennt man das neutrale Peering. Wenn viele mitmachen, dann sind diese Knotenpunkte günstig zu betreiben. Wenn. Die Deutsche Telekom betreibt kein neutrales Peering am D6. Wer Daten mit dem ehemaligen Monopolisten tauschen möchte, der muss kleinere, Telekom-eigene Knotenpunkte nutzen, die meist dezentral in der Provinz liegen. Hier fallen also weitere Kosten an für Bau oder das Mieten von Leitungen, die nur dafür da sind, mit den Netzwerken der Telekom zu kommunizieren.
Und aus dem Grund ist es tatsächlich in Deutschland so, für alle anderen Netzbetreiber ist es richtig teuer, Traffic an Kunden der Deutschen Telekom zu schicken.
Kein Wunder, dass ich und der Großteil der anderen Internetkunden diese Zusammenhänge kaum verstehen. Technisch ist es schon komplex genug. Dass alles auch noch mit dem ehemaligen Staatsmonopol und der Marktliberalisierung zusammenhängt, macht es nicht einfacher. Dazu kommt dann noch, dass in der ganzen Telekommunikationsbranche niemand gern über Zahlen spricht. Ein Teil der Internetgebühren landet auf jeden Fall bei der magentafarbenen AG. Und somit auf Umwegen auch wieder beim Kunden selbst. Der größte Anteilseigner der Telekom ist mit 32% auch heute noch der Bund. An den Gewinnen des Konzerns verdient der Staat also mit.
Jochen Dreyer über die Daten und die wahren Kosten, die sie erzeugen. Mindestens genauso technisch, aber dafür wesentlich zugänglicher ist die Musik von Live in a Box, Étendue des Possibles, im Bereich des Möglichen. So heißt eine musikalisch bunt gefächerte EP des Franzosen Fabien Dortel, hier im Remix und mit gesanglicher Unterstützung der britischen Sängerin I Am Nine.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die hat ja mein Kollege Markus Richter zusammengetragen. Der hat sich diese Woche im Netz rumgetrieben, wie man früher immer so gesagt hat.
Hallo, so sieht es aus. Hallo.
Jedes Jahr werden ja die Grimme Online Awards bekannt gegeben. Und da werden besondere Webseiten und Projekte ausgezeichnet. Und für 2013 sind jetzt die ersten Nominierten bekannt gegeben worden. Wer ist denn dabei?
Ist eine Mischung. Es gibt ein paar bekannte Namen, wie zum Beispiel der Postillon, der durch seine Satire-Nachrichten immer wieder auf sich aufmerksam machte. Oder Richard Gutjahr, ein Journalist und Blogger, der viel Erfolg mit seinen Berichten über netzpolitische Themen hatte. Aber es gibt auch eher unbekannte Sachen, wie zum Beispiel die App Anne Frank im Land der Mangas oder eine Faust 2.0-Umsetzung, die einen Zusammenhang zwischen Goethes Werk und der Wirtschaftskrise aufzeigt.
Neu ist auch, habe ich gelesen, dass ein Hashtag nominiert wurde, Aufschrei nämlich, also das Twitter-Schlagwort, unter dem Anfang des Jahres eine Diskussion über Geschlechtergerechtigkeiten lief. Wie nominiert man eigentlich einen Hashtag?
Naja, das Grimme-Institut hat Anne Wiczorek angefragt, die den Hashtag zum ersten Mal benutzt hat und die hat dann noch zwei Mitinitiatoren benannt. Aber tatsächlich soll hier nicht so sehr eine bestimmte Person, sondern das gesamte Phänomen nominiert werden, erklärt Vera Lisakowski, die Projektleiterin des Grimme Online Awards.
Der Hashtag wurde nominiert, weil er gezeigt hat, mit welcher Macht das Medium Twitter auch wirken kann. Das heißt, das Thema Alltagssexismus, ein durchaus gesellschaftlich relevantes Thema, ist zurückgewandert in die etablierten Medien und in die Politik. Man hat also erstmals für Deutschland gemerkt, welche Macht dieses Medium entwickeln kann.
Und das ist ja eine eher so abstrakte Gemeinschaftsleistung. Das hat Grimme aber schon häufiger gemacht. Zum Beispiel waren auch die Wikipedia, die gesamte und das Gutenplug-Wiki schon nominiert. Und wer es dann wirklich gewinnen wird, wird am 21. Juni bekannt gegeben.
Ja, und der Grimme Online Award, sagt ja der Name schon, der funktioniert natürlich nur mit dem Internet. Und genau darauf hat jemand jetzt verzichtet, und zwar für ein ganzes Jahr. Was ist dabei rausgekommen?
Das war Paul Miller vom Magazin The Verge. Der dachte eigentlich, dass er ohne Internet viel produktiver wäre. Er wollte aufzeigen, wie sehr uns das Internet ablenkt und wie wir ohne Netz zu besseren Menschen werden können. Aber rausgekommen ist nur:
I'm Paul Miller and I just spent the year without the Internet. Can you tell?
Ja, er war halt einfach ein Jahr nicht im Netz und es ist nichts Großes passiert. Er hat sehr interessante Sachen erlebt, aber das waren vor allem persönliche Erfahrungen. Er hat einen sehr langen Artikel und das dazugehörige Video, die dennoch bemerkenswert sind, also trotzdem eigentlich nicht viel passiert ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Selbstversuchsbeschreibungen gibt er sich nämlich erfrischend unprätentiös und zeigt, dass viele Sachen, egal ob jetzt positiv oder negativ, die wir dem Netz immer so zuschreiben oder dieser diffusen Virtualität, das sind eigentlich nur Reflexionen unserer Persönlichkeit und das kann man da gut sehen.
Auf jeden Fall sehr mutig. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, in der Tat.
Ohne Internet leben müssten wahrscheinlich auch bald die Leute, die zum Mars fliegen wollen. Das wollen nämlich tatsächlich welche. Was steckt dahinter?
Das ist ein also etwas seltsames Projekt einer niederländischen Fernsehfirma namens Mars One. Die will 2023 vier Menschen zum Mars schicken, die dann dort bleiben müssen. Und finanziert werden soll das Ganze durch eine Reality-TV-Casting-Show, bei der diese vier Marsreisenden ausgewählt werden. Insgesamt sollen schon über 10.000 Bewerbungen eingegangen sein. Und ich finde, das hört sich ja wirklich abenteuerlich an, scheint aber kein Fake zu sein. Die Umsetzbarkeit dieser ganzen Aktion wird allerdings von Fachleuten sehr stark angezweifelt. Detektor FM hat dazu ein interessantes Interview mit einem Missionsanalytiker der Europäischen Raumfahrtagentur.
Womit sich ja eigentlich auch wieder der Kreis so ein bisschen schließt, denn Detektor FM wurde auch für den Grimme Online Award nominiert. Das waren die Medien und Meinung. Danke, Markus. Und gerne. Die Links dazu, die gibt's wie immer im Netz auf breitband.deradio.de.
It be the R-I-V-E-R, we all stars, even if your heart has some scars. It be the R-I-V-E-R, we all stars, even if your heart has some scars. It be the R-I-V-E-R, we all stars, even if your heart has some scars. It be the R-I-V-E-R, we all stars, even if your heart has some scars. It be the R-I-V-E-R, we all stars, even if your heart has some scars. It be the R-I-V-E-R, we all stars, even if it's like monsoons, rainstorms, and baboons. The city is a jungle, be wise and be humble, cause people will pull cars like hunters pull skins. My people understand because we do it once again, it's just a holy hymn. Ayo, a bona fide gospel, smokers inhale through the mouth, exhale through the nostrils. We make our own clouds when we chillin'. A lot of people moving, but for us, we top billin'. From the basement to the ceiling, from the ceiling to the curb. My people understanding, cause we born to spill words like a
cup with no handle and no hold. Situations kinda crazy, this world is out of control. Stay calm and be collect. Respect the MC, respect the DJ. Respect life, it's all a replay. And if you ain't understanding, check what we say. We sitting like Otis Redding by the dock of the bay. We let them fade away, Timmy Hardaway, similar to MJ in his prime. It's alright because it's prime meridian. How we talking to these middlemen, but see, we never needed the middle to understand that life is cyclical because we all have to praise it. Ayo, we rough around the edges, thoughts abrasive. We clean up out of nooses, no chains, no cages. So keep that for you people because your theories is outrageous. In this modern day, jargon has a lot of people starving, and I'm feeling like a Martian, so never begging pardon, but I always take flight. Moving like a satellite, doing up other parts of globes where we all just explode, but explore something more. My Sharia more from the basement to the ocean floor. I'm scooping up seashells, but see, we all prevail. My people understand from New York to the STL and be the R-I-V-E-R. So we all stars, and even if your heart has scars, we can just get along perpendicular to the same song. So my people carry movements inside of this rhythm strong. R-I-V-E-R. So we all stars, and even if your heart has scars, we can just get along perpendicular to the same song. So my people carry movements inside of this rhythm strong. Yo, we blended in inside of this winter wind. This once again, I give daps to my family and my friends. Let that ayo, beat just bend round space and time. Sun Ra on the mind, plus some Henry Dumas. Some weed about the jar. Living our life like Mardi Gras on the other side of stars. Satellites with this flow travel right. So it's deep soul music that be giving you that feeling right, yo. Mississippi type of fluid. Hoodie on my head when we study like a druid. Be that rhythm funk, yo. That Mississippi fluid with this hoodie on my head because we study like a druid. River funk to the R to the I to the V to the E to the R.
River Funk von MSKFM aus San Francisco. An der US-Westküste wird fleißig an der Fusion von Klängen gearbeitet. Der in San Francisco lebende italienische Radio-DJ Antonio Musco vermischt dabei breite Facetten der Weltmusik mit verschiedensten Genres, wie zum Beispiel Gospel, Funk oder Rap. Und all das finden Sie auf seiner aktuellen EP Made in SF, kurz für Made in San Francisco.
Breitband, Netzkultur.
In der deutschen Medienlandschaft war es eine ganze Zeit lang ruhig, zu ruhig könnte man meinen. Dafür ging es in den letzten Wochen dann aber ziemlich rund. Anfang April feuerte der Spiegel Verlag seine beiden Chefredakteure, Georg Mascolo vom Magazin Der Spiegel und Matthias Müller von Blumenkron von Spiegel Online, mussten gehen. Mittlerweile steht aber auch ein Nachfolger fest. Wolfgang Büchner, Chefredakteur der Deutschen Presseagentur und ehemaliger Chefredakteur bei Spiegel Online. Über diesen Wechsel an der Spitze habe ich mit Steffen Grimberg gesprochen. Er ist Redakteur beim NDR Medienmagazin ZAPP. Man hat ja auch immer wieder von Grabenkämpfen in der Spiegel-Redaktion gehört. Online und Print arbeiteten nicht wirklich effektiv zusammen. Mobil funktioniert das Anzeigengeschäft angeblich auch nicht so gut. Und der Printspiegel wird auch weniger gekauft. Kann Wolfgang Büchner als neuer Chefredakteur all diese Probleme lösen?
Das ist eine gute Frage. Er wird es zumindest versuchen müssen. Und ich glaube schon, dass er jemand ist, der ein Aneinanderrücken von gedrucktem Spiegel und Spiegel Online, da hat er, glaube ich, gute Chancen, das besser hinzukriegen als seine Vorgänger zumindest. Das ist auch relativ einfach, denn die haben es ja nun nicht so wirklich hingekriegt. Büchner hat Erfahrung in so etwas komplexeren und vielleicht auch etwas emotional aufgeladenen Strukturveränderungen. Er hat ja bei der Deutschen Presseagentur, der Nachrichtenagentur, von der er kommt, auch einen ziemlichen Wandel gemanagt, unter anderem den Umzug eines recht verschachtelten Unternehmens von Hamburg nach Berlin. Das ist ihm relativ ordentlich geglückt. Von daher könnte das beim Spiegel, glaube ich, ganz gut laufen. Dass das jetzt aber der Messias ist, der quasi, ich sag mal, in einem Quartal es schafft, bums, die Spiegel-gedruckte Auflage wieder über die Millionen zu ziehen. Alle machen auch gleichzeitig online und die App läuft wie geschmiert, inklusive Anzeigen. Also da mache ich natürlich auch ein Fragezeichen dran.
Wenn man die Artikel so der letzten Tage liest, dann bekommt man den Eindruck, dass Wolfgang Büchner einen ziemlich guten Ruf in der Branche genießt. Welche wichtige Online-Medium-Entscheidung hat er denn bisher getroffen? Weil das ist ja auch eines seiner Aufgaben jetzt mit Spiegel Online wieder.
Ja, klar, aber ich denke, da ist er noch in guter Erinnerung als eben einer, der Spiegel Online auch mit zu dem gemacht hat, was es heute ist. Also unbestritten Marktführer und so weiter und so fort. Und er hat auch gezeigt, dass er bei der dpa, das ist natürlich jetzt nicht ganz vergleichbar mit Spiegel Online, aber sehr gut in der Lage ist, auf Bedürfnisse und Anforderungen der Nutzer, in dem Fall jetzt natürlich der Abonnenten der Deutschen Presseagentur, einzugehen. Das ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber ich glaube schon, dass er ein Gespür hat, was geht, was nicht geht, was man vielleicht technisch machen könnte, aber eher so ein bisschen shishi und nett ist und wo man wirklich aber sich aufstellen könnte. Und das ist natürlich ganz entscheidend bei der Frage, die natürlich beim Spiegel über allem kreist, nämlich wofür soll da künftig vielleicht auch bezahlt werden?
Das ist natürlich die Frage. Also die beiden ehemaligen Chefredakteure hatten ja eine unterschiedliche Auffassung, was das angeht. Würde denn so eine Bezahlschranke so einem Angebot, vor allen Dingen Spiegel Online, nicht eigentlich das Genick brechen? Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, es wird eben nicht das Genick brechen, denn man muss da differenzieren. Das ist ja auch nicht beabsichtigt, jetzt komplett Spiegel Online hinter einer Bezahlschranke verschwinden zu lassen, sondern es heißt ja, dass das meiste, was man heute bei Spiegel Online an aktuellem bekommt, dass das auch weiterhin kostenlos verfügbar sein soll und dass eben nur bestimmte, besonders hochwertige Sachen dann gegen Bezahlung verfügbar sein sollen. Zudem gibt es ja interessanterweise entwickelt aus der, ich sag mal, aus dem Kosmos des gedruckten Spiegel ja auch noch wohl ein recht ambitioniertes Online-Projekt, das der Reportagechef Kurt Schnibben mit aufgebaut hat. Da geht es um neue Erzählformen online. Da hört man allerdings, das ist eben was, was dann auch tatsächlich nur gegen Bares zu haben sein wird.
Man hört ja, dass die New York Times ziemlich gut fährt mit ihrem Bezahlmodell. Über 450.000 neue Online-Abos gab es im ersten Jahr. Und auch wenn jetzt die Zuwächse ein bisschen zurückgehen, 6% Wachstum gab es immerhin noch jetzt im ersten Quartal 2013. Lässt sich das so ohne weiteres auf den deutschen Markt übertragen?
Muss man abwarten. Also die ganzen englischsprachigen Zeitungen, die natürlich online mit Superzahlen aufwarten, egal ob mit Paid-Modellen oder eben freien Modellen wie der Guardian aus London, die haben den Weltmarkt, den sie beackern können. Das sieht man vielleicht auch daran, der Guardian hat täglich global 4,5 Millionen User, darauf kommt Spiegel Online dann wiederum nicht ganz. Bei der New York Times scheint es aber tatsächlich zu funktionieren, zumal sie jetzt im Februar auch ein ganz entscheidendes technisches Schlupfloch, mit dem man die Paywall dann doch umgehen konnte, gestopft haben. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich, wenn die Entwicklung so weitergeht, bald sozusagen den Gleichstand zwischen bezahlten Print-Abos und digitalen Abos sehen. Die New York Times ist da ein sehr, sehr gelungenes Modell. Bei der Londoner Times sieht es eben ein bisschen anders aus. Die hat mit ihrer Paywall, hört man intern zwar auch, für Zufriedenheit gesorgt, weil eben Geld reinkommt, aber da ist natürlich die Leserschaft im Vergleich zu den vor allen Dingen noch frei im Netz verfügbaren Konkurrenzblättern wie dem Guardian oder auch dem konservativen Daily Telegraph aus London deutlich zurückgegangen. Das ist dann nur noch knapp die Hälfte.
Kommen wir nochmal zu einer anderen Meldung, die ja diese Woche kursiert. Die amerikanische Online-Zeitung Huffington Post kommt ja jetzt nun auch nach Deutschland. Partner ist die Boda-Tochter Focus Tomorrow. Wie schätzen Sie das ein? Hat dieses Konzept am deutschen Markt eine Chance?
Wird man abwarten müssen. Also, dass sich das Boda bzw. Focus unter die Fittiche reißt, das ist ganz logisch, da versucht man natürlich dann auch da ein bisschen gegen den Spiegel zu schießen. Diese ganz vollmundigen Ankündigungen, dass ich jetzt aber auch Bild.de warm anziehen darf und so weiter, also das ist natürlich Marketinggetöse. Ich bin gespannt, was mir als Journalist natürlich an diesem Modell nicht so richtig gefällt, ist, dass das letztlich von Gratisleistungen von Journalistinnen und Journalisten ausgeht als Geschäftsmodell. Und das bei einem Verlag, der also durchaus da noch sehr gut in Saft und Kraft ist, der Burda Verlag, und der zum Beispiel in der Auseinandersetzung um das Leistungsschutzrecht einer war, der da am lautesten getrommelt hat. Das ist also ein kleines, nicht nur ein kleines, eigentlich nur ein ganz großes Missverhältnis, um nicht zu sagen eine Sauerei, dass die jetzt versuchen, de facto ja mit kostenlos Content dann noch mehr Geld zu machen. Und ob so dieser besondere Stil der Huffington Post auf Deutsch in Deutschland dann ankommt, bleibt abzuwarten. Es heißt ja immer so schön, die Deutschen können nicht so mit Ironie und mit spitzer Feder. Das sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Es wird aber eben drauf ankommen, das muss richtig, richtig gut sein. Und ob dann wirklich richtig, richtig gute Leute bereit sind, nur für den Namen sich da herzugeben, da mache ich, wie gesagt, auch mal ein ganz großes Fragezeichen dran.
Vielen Dank an ZAP-Redakteur Steffen Grimberg für das Gespräch. Das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Einige Meldungen und Artikel zu den besprochenen Themen rund um Spiegel, Paywall und Huffington Post haben wir natürlich auch verlinkt für Sie auf breitband.deradio.de. Aus Brooklyn, New York. Avantgarde, Pop und elektronisch-organische Klänge, so beschreibt das Netlabel Bad Panda Records die musikalische Mischung des Amerikaners. Spirit Calling heißt seine aktuelle Single, die gibt's als Gratis-Download im Netz. Und apropos Gratis-Download, davon gingen in den letzten Wochen auch viele Spielefans aus, auch wenn eigentlich klar war, dass die kursierende Version des Simulationsspiels Game Dev Tycoon zumindest fragwürdig sein dürfte. Den ungebrochenen ununterbrochenen Boom in Sachen illegalen Downloads bekämpfen die Hersteller ja auf unterschiedlichste Weise. Die großen Spielefirmen setzen oft auf Schutztechniken und Online-Zwang, aber es gibt auch andere, durchaus kreative und vor allem humorvolle Wege, damit umzugehen. Markus Richter über eine ganz eigene Kultur im Umgang mit illegalen Spiele-Downloads.
Vor kurzem veröffentlichte die Firma Greenheart Games ihr Spiel Game Dev Tycoon. Als Patrick Klug, die eine Hälfte der Firma, einen Tag später die üblichen File-Sharing-Seiten nach Raubkopien durchforstete, erwartete ihn eine Überraschung.
Also am Anfang waren das 93,6% gestohlene Kopien. Als Entwickler war ich einfach schockiert, dass das so immens viele sind, weil unser Spiel kostet 6,50 Euro. Also dass so viele Spieler nicht einmal auf die Idee kommen, dass sie vielleicht den Entwickler unterstützen, war einfach schockierend.
Allerdings hatte Klug die Raubkopien selbst hochgeladen, als Teil eines Experiments. Raubkopien sind unvermeidlich, so die Idee, dann kann man ja wenigstens das Spielerlebnis der Raubkopierer kontrollieren. Bei Game Dev Tycoon handelt es sich um eine Wirtschaftssimulation, bei der der Nutzer eine Spielefirma verwalten und organisieren muss. Die Raubkopie-Version unterscheidet sich vom Original durch zwei Punkte. Einmal erlaubt es die Software, anonym zu verfolgen, wie viele Raubkopien heruntergeladen wurden, und es gibt auch eine Änderung im Spielgeschehen.
Und irgendwann kam dann die Idee, na gut, es ist ein Spieleentwicklungssimulator. Vielleicht können wir das irgendwie benutzen, dass die Spieler selbst fühlen, wie sich Piraterie anfühlt. Und dann war die Idee eben da, dass die Spieler mit ihrer Spieleentwicklungsfirma, der virtuellen, langsam einfach bankrott gehen, weil ihre Spiele gestohlen werden.
Also zusammengefasst, Spieler, die eine geklaute Version eines Spiels spielen, verlieren dieses Spiel, weil in diesem Spiel virtuelle Spieler ihre virtuellen Spiele klauen. Und als ob das nicht ironisch genug wäre, begannen sich die Raubkopierer in Foren über das angeblich unfaire Spiel zu beklagen. Es ging sogar so weit, dass einer der Raubkopierer nachfragte, ob man nicht im Spiel Kopierschutzmechanismen entwickeln könne, um die Raubkopierer fernzuhalten. Das Experiment als solches ist also erfolgreich und das gleich mehrfach. Greenheart Games bekommen jetzt Aufmerksamkeit und Berichterstattung, was sich positiv auf die Verkaufszahlen auswirkt, aber damit will sich Patrick Klug nicht zufrieden geben.
Es wäre schade, wenn diese ganze Aufmerksamkeit nur uns gilt. Es sind so viele andere Spieleentwickler in der Welt, die auch Hilfe brauchen, und ich denke, auch dass viele Piraten einfach überlegen müssen, muss ich vielleicht meine Einstellung ändern.
Auch andere Entwickler proben neue Verhaltensweisen im Umgang mit illegalen Kopien ihrer Spiele. Zum Beispiel die Firma Tiny Build Games, die im letzten Jahr eine spezielle Raubkopie ihres Titels No Time to Explain anfertigte. Es gab dabei keine Einschränkungen, aber alle Spielcharaktere trugen Piratenmützen, und als das bekannt wurde, war hier der Werbeeffekt ebenfalls sehr groß. Und dann ist da noch der polnische Indie-Games-Macher Zos Zosowski, der Softwarepiraterie sehr gelassen sieht.
Man sollte sich darüber keine Sorgen machen, denn man verdient immer noch genug Geld, um weiter Spiele zu machen und zu leben. Ich sehe es so, wenn du dagegen kämpfst, wirst du bekämpft. Aber wenn du die Piraterie umarmst, wird sie dir helfen. Wütend sein lohnt sich also nicht.
Für Sosowski ist der Raubkopierer also einfach nur jemand, der das Spiel vielleicht an jemand anderen weiterempfiehlt, der es dann doch noch kauft. Also quasi kostenlose Werbung. Sosowski selbst ist der lebende Beweis, dass das erfolgreich sein kann. Denn auch sein Spiel MacPixel war auf der BitTorrent-Seite Pirate Bay zu finden. Und weil er dort unter diesem Download eine witzige Nachricht und ein paar Gratis-Codes hinterließ, promoteten ihn die Pirate Bay-Betreiber für ein Wochenende auf der Startseite, was Sosowski etwa 150.000 Webseitenbesucher und ungefähr 6.500 Dollar Gewinn einbrachte. Für einen kleinen Indie-Entwickler ordentliches Geld. Für andere Entwickler ist Softwarepiraterie einfach eine ganz alltägliche Erscheinung im Geschäft. Dazu gehören zum Beispiel die Coding Monkeys, eine Münchner Firma, die mit einer iOS-Umsetzung des Brettspielklassikers Carcassonne erfolgreich geworden sind. Martin Pittenauer ignoriert Raubkopien, so gut es eben geht.
Jede Minute, die man sich jetzt da fertig macht und versucht, irgendwie diese unvermeidbare Zahl irgendwie nach unten zu drücken, ist im Prinzip verschwendete Zeit. Ich denke aber, dass man besser beraten ist, solche Energien dann in die Entwicklung von Spielen zu stecken. Und da haben die Kunden und da hat man selbst dann auch mehr davon.
Der Umgang mit Piraterie ist bei Spielentwicklern also sehr unterschiedlich. Durch spezielle Spieleigenschaften oder durch persönliche Ansprache der Raubkopierer verschaffen sich Entwickler mehr Verständnis und positive Öffentlichkeit als mit klassischen restriktiven Kopierschutzmaßnahmen und Online-Zwang, die häufig zu Fehlern und Unmut bei Spielern führen. Vermutlich gelingt es so am ehesten, Bewusstsein und Aufmerksamkeit zu schaffen und vielleicht so manchen Raubkopierer vom gedankenlosen Runterladen weg zu einer reflektierten Haltung zu bringen, die es dann vielleicht doch noch ermöglicht, den Entwickler des eigenen Lieblingsspiels finanziell zu unterstützen.
Markus Richter, über illegale Computerspiele-Downloads und durchaus kreative Wege, damit umzugehen, vielleicht haben die auch etwas Erziehungsmaßnahmen-Zwecke. Und damit sage ich hier bald, beziehungsweise gleich auf Wiederhören. In der nächsten Woche gibt's Breitband natürlich auch wieder am Samstag. Die gesamte Redaktion wird in der kommenden Woche zu Gast sein bei der Internetkonferenz Republika und am kommenden Samstag wird's dementsprechend auch darum gehen. Hier folgt nach den Nachrichten wie immer die Deutschland-Rundfahrt. Es wird ums Jodeln gehen, habe ich mir sagen lassen. So viel sei schon mal gesagt. Und bevor ich mich jetzt hier endgültig verabschiede, habe ich noch eine Portion Jazz für Sie. Die wird allerdings vermischt vom Amerikaner Eric Jackson mit einer mindestens genauso großen Portion Drum and Bass. Diese außergewöhnliche Fusion findet auf seinem neuen Album statt. The Road Less Traveled heißt es. Kürzlich erschienen ist das Ganze beim Dusted Wax Kingdom Net Label. Downloads und Informationen zu Musik und Themen und Gästen finden Sie natürlich auch. Auch wie immer auf breitband.deradio.de. Tschüss, sagt Christian Grasse. Machen Sie es gut.